Hi ho und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Brettspielnotizen im Würfelmagier Brettspiel-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte heute so ein bisschen zurückschauen auf den 2026. Was wurde gespielt? Was habe ich vielleicht entdeckt? Und worüber gibt es denn zu berichten? Tatsächlich waren wir im Februar unterwegs in Straßburg. Und da haben wir etwas ganz Schönes entdeckt und was Schönes erlebt. Da werde ich auch noch drüber berichten. Zunächst aber vielleicht mal zu den Spielen, die ich gespielt habe. Und damit verbindet sich dann auch irgendwie die Reise wieder nachher. Denn wir haben unglaublich viel gespielt im Februar, mal wieder, muss ich sagen. Dabei war Altbekanntes, aber auch eben Neues. Eines der neuen Spiele, die wir entdeckt haben im Februar, war das Spiel Chronologic Cusco 1450. Und darüber habe ich auch schon im Blog ein bisschen detaillierter geschrieben. Dennoch möchte ich es zumindest kurz hier erwähnen. Wir befinden uns im Reich der Inka und versuchen, mysteriöse Rätsel aufzuklären. Und was jetzt nach einem besonders immersiven Erlebnis klingt, ist nichts anderes als ein ja durchaus geschickt designtes Logikrätsel. Das muss man dem Spiel auf jeden Fall lassen. Aber wenn ihr die Hoffnung habt, dass ihr euch in das Reich der Inka begebt in diesem Spiel, dann muss ich euch leider enttäuschen. So richtig fühlt man das dabei nicht, denn es geht wirklich nur darum, diese Logikrätsel zu lösen. Wie funktioniert das Ganze? Und das ist wirklich sehr, sehr clever gemacht. Es gibt Ortskarten und es gibt so Schablonen von Personen, ein wunderbarer Reim irgendwie, die kombiniert man eben und bekommt dann entsprechend Informationen darüber, war die Person an diesem Ort und wenn ja, wie oft und zu welchem Zeitpunkt präzise. Also Beispiel, ich nehme die Erzieherin, die Personen haben alle solche ja, Berufsbezeichnungen im Wesentlichen, nehme die Erzieherin und kombiniere sie mit dem Ort Tempel beispielsweise und kriege dann gesagt, am Zeitpunkt 4 von 6 Zeitpunkten war diese Erzieherin im Tempel. Und sie war übrigens insgesamt 3-mal dort. Das heißt, ich kann dann versuchen, Rückschlüsse zu ziehen, wann könnte sie denn noch dort gewesen sein? Und das funktioniert so, dass ich weiß, jede Person bewegt sich beispielsweise auf jeden Fall einen Ort weiter. Und gewisse Strecken sind gesperrt, da können sie nicht entlanglaufen. Und andere Strecken können beispielsweise wie eine Einbahnstraße auch nur in eine Richtung benutzt werden. Und so weiß ich eben, aha, wenn die Erzieherin am Zeitpunkt 4 dort gewesen sein soll, muss sie am Zeitpunkt 3 ja woanders gewesen sein. Wo könnte sie denn gewesen sein? Und so kann ich eben über Deduktion Rückschlüsse darüber ziehen, wie können sich die Personen bewegt haben auf dem Feld, über die Straßen, über die Verbindungen. Und ja, das Rätsel jetzt in Szenario 1. Insgesamt gibt es 3 Szenarien mit jeweils 5 Rätseln, also insgesamt 15 Rätsel, die auch immer ein bisschen schwerer werden. Im Szenario 1 ist es beispielsweise so, wann haben sich genau 2 Personen und nur diese 2 Personen an einem Ort befunden und es waren nie andere Personen dort. Also das ist die Frage, die ich lösen muss. Und da merkt man schon, das Ganze ist ein bisschen abstrakt, in ein kleines thematisches Kleid gegossen. Ja, okay, das gebe ich zu. Aber das fühlt man eigentlich nicht wirklich, wenn man das Ganze spielt. Aber trotzdem ein schönes Logikrätsel, das wir gerne gespielt haben und das uns tatsächlich auch im Februar viel Spaß gemacht hat. Ein bisschen immersiver wird es dann bei Hollywood aus dem Noctis Verlag beziehungsweise bei Cosmos ja mittlerweile im Vertrieb. Da versuchen wir den Tod eines Hollywood-Sternchens aufzuklären. Ja, das Ganze ist wie immer verschiedene Orte, die wir besuchen müssen. Wir kriegen dort Hinweise, wir kriegen neue Orte aufgezeigt, die wir wieder durchsuchen können und versuchen so eben rauszubekommen, aha, wie hängt was zusammen, wer könnte da tatsächlich beteiligt sein, wer ist vielleicht unbeteiligt, wer steht im Mittelpunkt, warum könnte das Ganze passiert sein, Punkt, 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 etc. pp. Man kann natürlich jetzt hier nicht zu viel verraten, aber auch hier, der Fall hat uns wieder gut gefallen. Allerdings auch der Hinweis, man muss wirklich aufpassen, dass man alle Informationen berücksichtigt. Wenn ich mal vergessen sollte, eine Karte aufzudecken oder einen neuen Ort hinzulegen, dann komme ich natürlich irgendwann an einen Punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme. Also da muss man immer alle Mitspielenden wirklich drauf hinweisen. Wenn da irgendwas draufsteht auf der Karte, schaut euch alles genau an. Sobald man was vergisst, kippt das System natürlich. Wir mussten zum Beispiel irgendwann an einem Punkt mal gucken, also irgendwo müssen wir eine Karte vergessen haben, weil es geht jetzt gerade nicht weiter und das kann eigentlich nicht sein, weil die Spiele sind eigentlich sehr, sehr gut durchdesignt und tatsächlich war es eine Karte, die wir vergessen haben aufzudecken und die hätte uns dann in der Situation jetzt dann weitergebracht. Das Schöne ist, man kann das immer nochmal überprüfen, von daher war es jetzt kein Problem, Aber da muss man wirklich aufpassen, dass man da dran denkt und auch wirklich derjenige oder diejenige, die dafür zuständig ist, diese Karten zu handeln, immer wirklich alle Informationen berücksichtigt. Also nicht einfach so leichtfertig durchlesen und zur Seite legen, sondern wirklich nochmal drauf gucken, was steht unten drauf, welche Karten kommen weg oder welche Karten müssen neu aufgedeckt werden. Aber hat uns gut gefallen. Hollywood, ein weiterer Fall in der Reihe Masters of Crime. Der stärkste Fall aber für mich aus der Reihe ist immer noch Stillleben, weil mir da diese Zweiteilung so super gefallen hat. Ein wirklich ganz, ganz cooles System in dem Fall. Da waren wir wirklich alle total drin und ich glaube auch noch ein bisschen mehr drin als in den anderen Fällen. Auch wenn hier natürlich wieder bei Hollywood das Typische passiert ist. Man musste Internetseiten besuchen, Sachen anschauen etc. Das war alles super. Aber Stillleben hat mir tatsächlich, glaube ich, am allerbesten gefallen bisher, weil es irgendwie mich so abgeholt hat vom Thema her. Also das war wirklich richtig cool gemacht. Ja, ein weiteres neues Spiel, was wir kennengelernt haben, war Wundersame Wesen. Das ist jetzt gerade bei Strohmann Games erschienen und ich muss sagen, ich habe mir das vorab angeschaut, ich fand es auch ganz nett und so und habe dann gedacht, jo, ich habe jetzt die Gelegenheit, das mal zu spielen und probiere ich mal aus. Es ist per se erstmal ein relativ einfacher Mechanismus, den man da hat. Also man setzt seine wundersamen Wesen ein auf den Plan, bekommt Rohstoffe, ich nenne sie erstmal einfach Rohstoffe, die man dann wiederum einsetzt und so weiter. Also eigentlich jetzt erstmal nichts Besonderes. Aber der Mechanismus läuft sehr gut, es gibt wenig Downtime. Aber so richtig abgeholt hat es mich irgendwie nicht. Irgendwas hat mir da nicht so hundertprozentig gefallen in der Erstpartie, muss man dazu sagen. Also da würde ich gerne nochmal eine zweite oder sogar eine dritte Partie spielen, um diesen Eindruck zu verfestigen. Was wir allerdings fanden, wir haben zu dritt gespielt und es hat sich ein bisschen gezogen Richtung Ende. Vielleicht auch, weil wir nicht hart genug auf die Endkondition hingespielt haben. Das kann natürlich auch sein. Aber es war ein bisschen langwierig irgendwie alles. Und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass es 3 Runden früher zu Ende war oder 4. Weil da ist irgendwie nicht mehr viel Neues passiert. Es war nur noch so ein Rennen. Wer schafft jetzt das Ende als erstes oder wer löst es jetzt aus oder eben auch nicht? Also man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, alle haben noch so ein bisschen gezögert, da Richtung Ende zu laufen. Und das fand ich so ein bisschen langwierig Richtung Ende. Aber ansonsten hat es mir als Spiel und vom Mechanismus her gut gefallen, hat sich sehr fluffig gespielt, hat sich sehr schön gespielt. Aber wie gesagt, so 100% überzeugt nach der Erstpartie war ich jetzt erstmal nicht. Dennoch, schönes Spiel, schöner, fluffiger Mechanismus, das hat mir gut gefallen. Ich freue mich auf die nächste Partie des Spiels und gebe dem Spiel auf jeden Fall noch eine Chance, denn es ist auch ganz wunderbar gestaltet, hat tolles Material. Also da muss man wirklich sagen, da hat man alles richtig gemacht. Ein weiteres Spiel, das wir noch in der letzten Zeit sehr oft gespielt haben, ist schon ein bisschen älter, aber immer noch aktuell aus meiner Sicht. Das ist das Spiel Mischwald, wie manche sagen würden auch Mistwald. Schöne Grüße gehen raus an den Oliver Spielevater nach unten links in Deutschland. Ja, Mischwald gefällt mir persönlich sehr gut. Ich mag das sehr gerne, weil man so schön was vor sich aufbaut und irgendwie, ja, es ist nicht so ein fieses Spiel. Klar, es gibt so ein paar Karten, die sind so ein bisschen interaktiver, würde ich mal sagen, aber nicht mega fies. Und insgesamt einfach ein Spiel, was mir... Ja, es ist so, wie man auf Neudeutsch sagen würde, wahrscheinlich satisfying irgendwie, weil man macht dann, man hat immer irgendwie was zu tun und irgendwie ist es immer was Positives. Ich füge der Sache ja immer was hinzu oder meistens was hinzu, ja, und baue meinen Lebensraum vor mir auf. Das ist natürlich am Ende auch abstrakt und abstrahierbar alles, denn ich lege Karten an und die bringen mir in Kombination mit anderen Karten Punkte, aber irgendwie fühle ich dieses Naturthema dabei so und ich freue mich dann immer so, wenn ich dann sage, ja, ich lege jetzt hier den Steinmarder an zum Beispiel, das hat so was Schönes, ja, den siedle ich jetzt hier an in meinem Wald und dann ist der jetzt da und bereichert den Wald mit seiner Steinmaderigkeit. Also das gefällt mir einfach gut und ich mag das auch, dass man da so ein bisschen was über die Natur lernt, in Anführungszeichen, dass man so ein bisschen was mitkriegt, wie dick Natur vielleicht oder warum ist das jetzt eigentlich so oder ja, was sind das eigentlich für Tiere, die ich da ansiedle. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und macht uns einfach auch viel Spaß. Wir haben in letzter Zeit dann auch diese App benutzt, um die Punkte zu zählen, weil das die Sache etwas vereinfacht, auch wenn ich mir irgendwie Angst habe, dass die App nicht richtig zählt. Aber wir haben es beim letzten Mal tatsächlich nochmal durchgeschaut und ja, es war korrekt. Es war einfach korrekt und die kann ich wirklich nur empfehlen. Wichtig ist halt, dass man echt gutes Licht hat, weil sonst muss man jede Karte nochmal auf die richtige Farbigkeit beispielsweise überprüfen. Da hatten wir ein paar Probleme. Aber ansonsten weiterhin Mischwald mit beiden Erweiterungen, Waldrand und Alpin spielen wir es jetzt. Das ist wirklich dann auch jetzt richtig gut und ausgewogen, muss ich sagen, mit den beiden Erweiterungen. Und es war auch immer eng in letzter Zeit, was die Punkte angeht, auch im Zwei-Personen-Spiel. Das war auch wirklich, wirklich wieder cool und hat wirklich Spaß gemacht und spielt sich auch, ja, es hat genug Komplexität und Abwechslung, Varianz drin, damit man es auch immer wieder gerne spielt. Also für uns echt ein Spiel, was wir sehr, sehr gerne spielen. Ja, und dann kam unsere kleine Reise im Februar. Wir sind gefahren nach Straßburg, beziehungsweise in den Vorort von Straßburg. Dort war eine Weinmesse, die wir besucht haben. Und haben natürlich im Vorfeld auch geschaut, was gibt's in der Nähe der Wohnung, die wir da hatten für die paar Tage, was gibt's da so für Restaurants beispielsweise und Cafés. Deswegen haben wir uns natürlich da umgeguckt und tatsächlich hat meine Lebensgefährtin ein Spielecafé ausfindig gemacht, beziehungsweise ein Café hinter einem Spieleladen. Also man muss sich das so vorstellen, man läuft in den Spieleladen rein, läuft da durch. Und dahinter ist ein Café, in das man sich hinsetzen kann, Kaffee trinken kann, selbstgebackene oder wahrscheinlich selbstgebackene Waren genießen kann oder zugelieferte Waren eines Bäckers aus dem Ort genießen kann. Also wirklich cool, ein toller kleiner Spieleladen mit ein bisschen Comics und Büchern noch dabei und hinten dran eben das Café. Also drei Räume waren es, glaube ich, insgesamt tatsächlich nur. Also Spieleladen, Comic und Bücher und dann kam das Café und es hat so einen Charme gehabt, einfach da durchzulaufen. Die hatten dann auch natürlich eine kleine Spielesammlung, die man benutzen konnte. Oder man hat sich selbst was zum Spielen mitgebracht. Und tatsächlich, es saßen auch immer Leute da und haben gespielt. Also es war schon so, dass man gesagt hat, es ist irgendwie ein Spielecafé, aber eben nicht so ein organisiertes Spielecafé wie das Place in Frankfurt oder das Würfel und Zucker in Hamburg, sondern tatsächlich eher ein Café, in dem auch gespielt wird. So würde ich es mal bezeichnen. Also man muss jetzt auch keine Gebühr bezahlen dafür, dass man dort spielt, sondern man hat sich hingesetzt, hat seinen Kaffee getrunken, hat vielleicht noch was Kleines gegessen, hat was gespielt. Die Tische waren natürlich auch klein, es waren Bistrotische, deswegen man konnte dort jetzt auch keine raumgreifenden Spiele spielen, aber es war einfach nett und wir haben das total genossen, dass wir dort sein konnten, waren dann am Samstagnachmittag dort bis zum frühen Abend und am Montagnachmittag, wir waren montags dann nochmal in Straßburg vormittags und haben dann die Zeit am frühen Abend oder am Nachmittag genutzt, um einfach nochmal dorthin zu gehen, weil es uns so gut gefallen hat und haben tatsächlich dann von, ich weiß nicht, von 3 bis 6:30 dort gesessen, haben Kaffee getrunken, haben gespielt, haben noch eine Limo getrunken, haben was gegessen. Also es war einfach ein toller Nachmittag dort im Café. Wir haben uns total wohlgefühlt. Wer mal in die Nähe kommt von Straßburg, das Totem, heißt tatsächlich so, Totem Café, da kann ich wirklich empfehlen, mal hinzugehen. Also nicht nur der Kaffee war gut, auch die Backwaren sind sehr zu empfehlen gewesen. Und natürlich haben wir auch Spiele mitgenommen, insgesamt 3 Stück. Einmal Sea Salt and Paper, ich glaube, das kennen ja die meisten, das ist ja gibt's ja auch in Deutschland. Das hat uns einfach gut gefallen und ich habe das noch nicht gehabt und da habe ich gedacht, komm, das nehmen wir jetzt mal mit, auch wenn es die französische Version ist. Die englische Anleitung war dabei, das hat uns gereicht und wir haben das da auch gleich des Öfteren gespielt. Wir haben auch noch mitgenommen das Spiel Bandida, das ist ein kooperatives Legespiel, erschienen bei Helvetic, wo wir einer Ausbrecherin nicht zum Ausbruch verhelfen dürfen oder doch, weil es gibt 2 Varianten. Einmal ja, ich helfe ihr oder ich helfe ihr eben gerade nicht, sondern versuche es zu verhindern. Wir haben jetzt mal begonnen mit der Variante, ich versuche das zu verhindern, dass sie ausbricht. Und man muss sich das so vorstellen, es ist ein Gefängnis mit 5 oder 6 Ausgängen, je nach Schwierigkeitsgrad. Und ich lege Karten an, die aussehen wie so gegrabene Gänge, unterirdische, und versuche quasi mit den Stoppkarten, nenne ich sie jetzt mal, also mit den Endekarten, alle Ausgänge zu verschließen, sodass sie dort eben nicht rauskommt. Und die ersten Partien waren wirklich desaströs. Also wir haben gedacht, das Spiel ist nicht zu schaffen, das kann man nicht schaffen. Aber tatsächlich war es so, dass wir dann gemerkt haben, okay, wenn man dran denkt und sich nochmal vorher anschaut, welche Karten gibt's eigentlich wie oft, welche Biegung gibt's wie oft, dann hat man da doch eine ziemliche Lernkurve gehabt und irgendwann war der Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, wir müssen einfach versuchen, Kreise zu konstruieren und herzustellen, sodass wir nicht Ausgänge brauchen, also verschlossene Ausgänge brauchen, um das Ganze zuzumachen, sondern dass wir eben das Tunnelsystem an sich geschlossen und kompakt halten. Und wenn man das macht, dann merkt man, okay, vielleicht schaffen wir es doch. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo man sagt, okay, ja doch, wir haben es geschafft. Das eine Mal waren es tatsächlich 5 Karten, die wir nur legen mussten. Das war natürlich komplette Glückssache, weil die Karten in einer perfekten Reihenfolge kamen. Das ist Glück. Tatsächlich merken wir aber, dass wir auch mittlerweile komplexere Tunnelsysteme geschlossen kriegen, weil wir eben einfach anders puzzeln, weil wir dran denken, okay, die Karte gibt's nicht mehr, also lege ich die besser nicht so hin, weil da kriege ich das garantiert nicht zu. Und solche Dinge, die man dann eben natürlich am Anfang nicht so auf den Blick hat und nicht so im Blick hat. Wir haben das jetzt bestimmt, ich weiß gar nicht wie oft, ich würde mal sagen 8-9 Mal gespielt und davon haben wir es vielleicht 3 Mal geschafft. Aber finde ich schon eine ganz gute Quote dafür, dass wir die ersten 5 Partien oder 6 Partien gefühlt überhaupt nichts auf die Kette gekriegt haben. Und es gibt dann auch so Sonderkarten, da passieren Dinge, das ist gar nicht so relevant eigentlich. Aber es kann einem sogar manchmal helfen, dass man die Aufgabe leichter schafft, wenn gewisse Bedingungen eintreten, die man mit diesen Karten hervorrufen kann. Weil das ist jetzt zu kompliziert ausgedrückt, irgendwie schon. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Also ist ein cooles kleines Spiel, was übrigens aufgrund der kleinen Schachtel nicht vermuten lässt, dass es so viel Platz auf dem Tisch braucht. Ja, und das dritte Spiel, was wir dort gekauft haben, auch ein kleines Spiel, ein Zwei-Personen-Spiel, auch kooperativ. Und jetzt kommt's, wer mich kennt, weiß es, ein kooperatives Stichspiel. Und Stichspiele sind ja nun so überhaupt nicht mein Ding. Aber trotzdem, okay, ich habe gedacht, yo, let's give it a try. Vielleicht wird's ja doch was. Es heißt, Sail ist erschienen bei Allplay. Ich kannte es bisher nicht. Es hat ein sehr schönes Cover und man muss versuchen, sein Segelboot durch eine unruhige See zu führen. Es gibt natürlich noch den obligatorischen Kraken, der einen versucht anzugreifen. Und es gibt Klippen, die man umschiffen muss, Inseln, die man umschiffen muss. Also das genau, wie man es sich so vorstellt. Und ja, was soll ich sagen? Es ist ein Stichspiel. Ich musste mich da schon erstmal ganz schön einfummeln. Jeder hat, ich glaube, es sind 9 Karten auf der Hand. Und man spielt diese Stiche eben aus. Wenn eine Person 4 Stiche gemacht hat, dann endet die Runde. Und es gibt natürlich dann noch gewisse Rundenziele, die man erreichen muss. Und das Ziel ist, es gibt so ein Zielfeld auf dem Szenario-Tableau. Da muss ich mit meinem Schiff hinkommen. Und je nachdem, welche Kartenkombinationen ich ausspiele, fährt mein Schiff eben vorwärts oder seitwärts in so eine Art, so eine Art Diamantenform haben die Felder immer. Also entweder fahre ich über die Spitze vorne weiter oder schräg nach oben oder unten. Also ja, ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, ehrlich gesagt. Auch da gilt echt eine Lernkurve. Also nach der ersten Partie habe ich gedacht, okay, das ist komplett random. Keine Ahnung, wie ich das beeinflussen kann und will. Aber auch da lernt man dazu. Man überlegt sich, man spricht sich vielleicht vorher ab. Wäre cool, wenn du jetzt nicht so viele Stiche machst erstmal oder so, ne, ohne über die Karten konkret zu reden, wie man das halt so von so kooperativen Kartenspielen auch kennt. Aber am Ende des Tages war es dann so, dass wir da uns echt so ein bisschen eingeschossen haben drauf. Und auch da haben wir jetzt einige Partien mittlerweile gespielt. Also ich schätze mal auch so 8 bis 9. Und haben tatsächlich auch Szenarien geschafft. Auch wenn es einen Augenblick gedauert hat, ehrlich gesagt. Aber Sail fand ich wirklich überraschend cool irgendwie. So als Spiel, als 2-Personen-Stichspiel, kooperativ. Ist mal was anderes gewesen. Man hat, ich glaube, insgesamt 6 Szenarien inklusive des Tutorials, wenn ich mich nicht täusche, jetzt aus dem Kopf. Und es ist einfach ein nettes kleines Spiel und gut mitzunehmen, gut auf dem kleinen Bistrotisch zu spielen oder auch unterwegs. Ich glaube, das kann man da durchaus mal empfehlen. Vor allem für Leute, die Stichspiele mögen, ist es vielleicht sogar ganz gut. Ich musste mich da, wie gesagt, erstmal so ein bisschen einfummeln. Ja, Sea Salt and Paper haben wir natürlich auch gespielt. Das spielt sich auch zu zweit, finde ich, überraschend gut. Hätte ich gar nicht gedacht unbedingt. Was wir im Spielecafé oder im Café hinter dem Spieleladen, muss man ja eigentlich sagen, auch noch gespielt haben, ist Agent Avenue. Das kennen ja auch die meisten, auch ein 2-Personen-Spiel, in dem Fall eher eine Verfolgungsjagd. Das hat uns auch Spaß gemacht und das kann man wirklich auch, da braucht man auch so wenig Platz. Das ist einfach toll. In so einer Situation ist das genau das richtige Spiel. Und ich weiß, dass es ja ganz, ganz viele Verfechter des Spiels gibt, die sagen, dass das ist eines der besten Spiele überhaupt. Schöne Grüße gehen raus an Frederik, der mir das Spiel damals auf der Spiel auch vorgestellt und angepriesen hat. Und ich muss sagen, es hat uns auch wirklich Spaß gemacht. Also wirklich auch ein schönes, kleines, mitnehmbares Spiel. Ja, und dann haben wir noch kennengelernt Symbiose. Das hat mich so ein bisschen erinnert an Froschreich, heißt es auf Deutsch. Ich habe schon wieder vergessen, wie der englische Titel war. Ist erschienen bei M&M Spiele. Ist aber natürlich am Ende ein ganz anderes Spiel, aber so irgendwie so ein bisschen der Vibe war ähnlich. Ich mache auch so eine Auslage und je nachdem, wo die Karten liegen, gelten sie für die oder für die Seite. Das Spiel ist jetzt erschienen bei Pegasus. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es ist ein bisschen schwer zu erklären, weil das, also nach dem Lesen der Anleitung war uns auch nicht so ganz klar, wie funktioniert dieses Spiel jetzt genau? Und wenn man es dann spielt, dann merkt man, so funktioniert das also und darauf muss ich also achten und oh je, jetzt bin ich ja in der Entscheidung, nehme ich jetzt die Karte weg aus der Auslage, lass aber meinem Mitspieler oder meiner Mitspielerin folgende Karten liegen, die ihr vielleicht viel nutzen, mir aber eigentlich gar nichts. Und das ist so ein bisschen die Entscheidung, die man da immer treffen muss. Also was lasse ich liegen, was lege ich bei mir wohin? Wie gilt es denn dann? Weil je nachdem, ob die Karten in der Mitte oder rechts oder links liegen in der eigenen Auslage, gelten die Bedingungen der Karte dann entweder für mich oder eben für meine Nebenpersonen, also die neben mir am Tisch sitzen, auf der rechten oder auf der linken Seite. Und das fand ich einen ganz spannenden Mechanismus. Ist auch eine gute Variante drin für zwei, wobei ich glaube, dass das Spiel zu dritt oder viert einfach besser funktionieren wird als zu zweit, aber trotzdem hat es auch zu zweit schon viel Spaß gemacht und cooles Spiel, wie gesagt, ist jetzt gerade bei Pegasus, glaube ich, erschienen oder erscheint in Kürze, da bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, es ist schon erschienen. Einfach ein cooles kleines Spiel, hat wirklich auch Spaß gemacht und hat uns durchaus überzeugt. Ja, und last but not least komme ich noch zu einem größeren Spiel, das wir diesen Monat kennengelernt haben, auch eine Neuheit sozusagen, und zwar ist das Kilia. Kilia spielt, wie der Name schon sagt, in Kiel. Schlussendlich zeigt es so ein bisschen den Beginn des Handels auf zwischen Nord- und Ostsee. Da wurde ja dann ein Kanal gebaut sozusagen, der die beiden Meere miteinander verband. Und genau das spielen wir dort so ein bisschen nach. Wir betreiben Handel, wir beteiligen uns am Ausbau dieses Kanals und können so quasi auch davon profitieren, dass wir dort unsere Packhäuser, also unsere Warenhäuser entlang dieses Kanals bauen und mit unseren Schiffen dort eben Waren einsammeln und die dann wiederum nutzen, um Aufträge zu erfüllen. Schlussendlich, was tun wir? Relativ einfacher Spielablauf. In einem Spielzug nimmt man nämlich eine Karte, eine Aktionskarte aus der Auslage. Je nachdem, wie weit ich meine Ausbauten gemacht habe, habe ich da mehr oder weniger Auswahl. Man kennt das von anderen Spielen. Also am Anfang kann ich nur die erste Karte nehmen oder ich muss eben Geld aufwenden, um die anderen Karten wählen zu können. Und mit dieser Karte kann ich dann eben verschiedene Dinge machen. Also das sind wirklich Multi-Use-Karten im besten Sinne. Entweder ich nutze sie als Ausbau der Universität, des Schlosses, der Werft oder der Packhäuser. Und wenn ich das tue, dann lege ich das so an der Seite unter mein Tableau und löse dann weitere Dinge aus. Also beispielsweise, wenn ich das Schloss ausbaue, habe ich nicht nur Zugriff auf mehr Karten in der Auslage, sondern ich bekomme auch einen weiteren Auftrag dazu. Wenn ich die Universität ausbaue, wähle ich mir eine zweite Karte aus der Auslage aus und kann die dann quasi als Fähigkeitenkarte unter das Tableau schieben, sodass ich dann zum Beispiel tauschen kann, also zum Beispiel Getreide in Holz und umgekehrt. Ja, also ich schalte mir quasi Fähigkeiten frei. Oder ich bekomme am Ende Punkte für gewisse Rohstoffe. Da gibt es alle möglichen Kombinationen. Wenn ich die Werft ausbaue, bekomme ich ein besseres Schiff. Und wenn ich ein Packhaus baue, dann schiebe ich unter dieses Tableau die Karte quasi als Packhaus drunter. Und das ist ganz witzig. In der Mitte hat man so eine Kartenansicht, die schiebt man dann so rein von unten in das Spielertableau und sieht dann eben den Mittelteil, über den ich dann mit dem Schiff drüber fahre und dann in dem Fenster von dem Schiff, da hat man so ein kleines Pappplättchen, wo so ein Stück ausgestanzt ist, sehe ich dann, was ich dort quasi einsammle auf der Hinfahrt nach Kiel oder auf der Rückfahrt von Kiel. Und dabei wird das Schiff immer gedreht. Das Fenster ist dann zum Beispiel einmal oben rechts und dann ist es unten links, wenn ich das Schiff umdrehe, logischerweise. Und da kriege ich dann eben auch andere Rohstoffe, weil andere Sachen in dem Fenster angezeigt werden. Das ist ein sehr geschickter kleiner Mechanismus in dem Spiel, finde ich, der einen auch wirklich zum Denken anregt. Ja, und schlussendlich geht es darum, gewisse Meilensteine zu erreichen. Also zum Beispiel, ich habe drei Aufträge erfüllt, dann nehme ich mein kleines Steuerrad, davon habe ich insgesamt vier Stück, lege das auf dieses Wertungstableau, nenne ich es mal Ratstableau, heißt das natürlich dann offiziell, wir wollen ja ein bisschen im Thema bleiben, der Kieler Rat, den ich quasi dann mit meinen Errungenschaften auf meine Seite versuche zu ziehen. Da lege ich dann mein Rad hin, mein Steuerrad drauf. Und wer das noch schafft in der Runde, legt auch sein Steuerrad dahin. Und dann am Ende der Runde guckt man, okay, gibt es irgendwelche Sachen, die geschafft wurden? Ja, dann nimmt man die Steuerräder und legt sie zum Beispiel auf die höchste noch verfügbare Punktzahl dieses Ziels. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Ich werde das Spiel auch noch mal ein bisschen detaillierter besprechen. Dazu muss ich mir allerdings noch einen Gast aussuchen. Ich habe da schon jemanden im Kopf und ich glaube, das wird wieder ein ganz schönes Gespräch, auch wenn derjenige mir denn zusagt. Aber ich gehe mal fest davon aus. Also Kilia hat uns wirklich gut gefallen. Ich werde jetzt noch eine Vier-Personen-Partie spielen, um den Eindruck nochmal zu verfestigen und vor allem auch mal zu sehen, wie spielt sich denn zu viert? Weil zu zweit spielt sich's wirklich mega flott, muss ich sagen. Ich bin jetzt gespannt, geht's zu viert genauso flott oder dauert's da auch ein bisschen? Alles weitere, wie gesagt, dann in der vertiefenden Folge, die demnächst kommt. Ja, und wir sind schon fast bei einer halben Stunde. Viel zu viel gequatscht heute hier. Was haben wir noch so gespielt? Wirklich eine Menge Altes auch. Was wir zum Beispiel neu entdeckt haben, auch wieder mal rausgeholt haben, ist Flügelschlag. Das ist ja auch so ein Spiel, was so satisfying ist. Man macht dem anderen eigentlich nicht wirklich was kaputt. Und irgendwie baut man auch viel auf und hat auch viel zu tun und es ist genug Varianz drin und man muss immer seine Strategie ein bisschen anpassen, also ein bisschen taktisch agieren. Hat mir auch wirklich, wirklich gut gefallen. Richtig cooles Spiel und kann ich auch wirklich weiterhin nur empfehlen, sich Flügelschlag anzugucken. Oldie but Goldie, sagt man so schön. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, so richtig alt ist das Spiel ja auch noch nicht. Aber ein tolles Spiel, sehr zu empfehlen. Ja, und da würde ich dann tatsächlich mal so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Ich weiß gar nicht, der März ist, glaube ich, noch ziemlich veranstaltungsfrei. Ja, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann gibt es im April ja wieder eine größere Veranstaltung. Und ich will mal schauen, ob ich auf die Spieldocht nach Dortmund vielleicht diesmal fahre, weil das ist ja eigentlich von mir hier in der Nähe von Frankfurt ziemlich gut zu erreichen auch und ziemlich schnell. Und das wäre mal wieder eine schöne Alternative, so nochmal so einen zweiten Messebesuch einzustreuen, so nach einem halben Jahr nach der Spiel etwa. Das fände ich eigentlich ganz schön. Mal gucken, ob ich es dieses Jahr hinkriege. Zumindest einen Tag hin, also morgens hin, abends zurück. Ich glaube, das reicht auch aus bei der Spiel doch. Aber das wäre durchaus schön und da hätte ich mal Lust drauf. Würde mich mal interessieren, wer von euch auf der Spiel doch ist und ja, bleibt ihr da länger, auch Tage, das ganze Wochenende oder ist das auch so ein Eintagesbesuch für euch? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich freue mich auf euer Feedback, auf die Folge. Vielleicht habt ihr ja Kilia auch schon gespielt und habt eine Meinung dazu. Schreibt gerne mal im Discord vom Beeple-Netzwerk. Da tummel ich mich ja auch immer mal und gucke dann zumindest in meinen Kanälen so, was da geschrieben wurde. Freue mich auf Feedback von euch zu den verschiedenen Spielen, zu den Erfahrungen, die ich hatte bei den Spielen. Und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut und bis bald. Tschüss.